SRF 4 News Medientalk.
Das ist der Medientalk auf SRF News. Heute beschäftigen wir uns mit Newsplattformen im Internet, mit denen, die noch kommen werden und mit denen, die sich in den kommenden Monaten auf diese Veränderungen werden einstellen müssen. Denn mit der Ringier AG und dem Projekt What's On von Hansi Voigt sind gleich zwei neue Projekte in Vorbereitung, die wohl für Aufsehen sorgen werden. Der Schweizer Online-Markt ist nicht unendlich groß. Die Frage, ob es überhaupt noch Platz für Neues hat, ist daher berechtigt. Was die Neuen mitbringen müssen und was das für die Platzhirsche bedeutet, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Zum einen begrüße ich Tom Nagy, heute tätig für das NZZ Lab, und ihm gegenüber sitzt Nick Lüthi, er ist Redaktionsleiter der Medienwoche, eine Zeitung also, die bereits nur noch online erscheint. Am Mikrofon begrüßt sie Salvador Atassoy.
SRF 4 News, Medientalk.
Bevor wir beginnen, Tom Nagy, ich habe es gesagt, NZZ Labs, die Frage, die beschäftigt mich schon lange. Was macht dieses Lab eigentlich genau?
Also ursprünglich ins Leben gerufen sind wir von Herrn Peter Hugenkamp geworden, als er 2010 zum Digitalchef ernannt worden ist, hat er sich Gedanken gemacht darüber, wie kann man so ein großes Schlachtschiff in die digitale Zukunft steuern. Da gibt es natürlich einerseits das Kerngeschäft, wo man sich damit beschäftigen muss, und das andere war seine Idee, dass man so abseits vom Operativen eigentlich so ein kleines Schnellboot aufstellt, das mehr oder weniger ungehindert von irgendwelchen Legacy-Überlegungen einfach drauf losmachen kann und sich neue Konzepte überlegen kann. Das hat in der ersten Phase, die eigentlich bis in diesen Frühling gedauert hat, nicht wirklich geklappt. Aufgrund von organisatorischen Zwängen sozusagen mussten wir eigentlich auch sehr viel operativ arbeiten, angefangen von Twitter-Schulungen über Projektleitung beim Relaunch der Website. Solche Geschichten haben wir eigentlich, waren wir Mädchen für alles, was die digitalen Geschichten bei der NZZ betrifft, haben teilweise auch bei der Erstellung und der Konzeption der Digitalstrategie mitgearbeitet. Jetzt im Frühling haben wir uns eigentlich neu aufgestellt, um uns wieder besser auf die Kernaufgaben besinnen zu können. Das wäre zum einen natürlich Research and Development, also da, wo wir wirklich etwas beitragen können, wo wir fernab der alltäglichen Zwänge sozusagen darüber nachdenken können, was könnten die NZZ machen, was wäre richtig, um den Journalismus voranzutreiben. Daneben aber auch so eine Art Konkurrenzbeobachtung in Bezug auf Innovationen, die wir irgendwo sehen, die wir systematisch erfassen wollen, und teilweise daraus resultierend auch so eine Art Grundlagenforschung, um einfach den Entscheidungsträgern ein bisschen besser die Entscheidungsgrundlagen zu ermöglichen und denen so zuzuliefern, damit sie dann wirklich eigentlich realitätsbasierende Entscheidungen machen können in solch einer unsicheren Welt.
Das heißt also, Sie werden heute einen Teil Ihrer Konkurrenzbeobachtung hoffentlich mit uns teilen. Nick Lüthi, Sie sind Redaktionsleiter einer Zeitung, die nur noch online erscheint. Früher waren Sie Redaktionsleiter einer Zeitung, die es auch als Print gab. Klartext ist hier das Stichwort dazu. Merken Sie eigentlich Unterschiede?
Ich merke, so komisch das klingen mag, eine große Entschleunigung. Seit ich keine Abgabetermine habe, keinen Redaktionsschluss, bin ich nicht gezwungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Artikel zu veröffentlichen. Das führt oft dazu, dass ich viel länger an Artikel arbeite, oft auch zu lang. Ich habe schon etliche Male Primeurs verschenkt, weil ich dachte, ja, da kann ich noch ein bisschen dran sein, vielleicht hier noch was abklären. Also ich spüre überhaupt keinen Druck, was einerseits ein Vorteil ist, andererseits aber auch zu einer Belastung werden kann, da eigentlich dieser Stundenplan, dieser Fahrplan fehlt.
Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wenn wir jetzt die 2, 3, 4 Wochen zusammenfassen, die vergangen sind in der Schweizer Online-Szene, scheint ja eine Art Goldgräberstimmung zu herrschen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ich würde das ein bisschen relativieren. Also die Goldgräberstimmung könnte man besser beschreiben, auch mit einer gewissen Verzweiflung. Man sucht nach möglichen Wegen. Sowohl die großen Etablierten, die bereits präsent sind, suchen nach Wegen, wie sie Geld verdienen können. Das ist die eine große Herausforderung, Stichwort Paywall, also Bezahlschranke, dass man für Online-Inhalte bezahlen muss. Zum anderen gibt es die neuen Projekte, die erst kommen werden. Auch dort ist noch sehr vieles ungewiss, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Goldgräberstimmung klingt für mich zu positiv. Wo das Gold ist, wissen wir noch nicht.
Und trotzdem kommen jetzt gleich zwei neue Portale, Tom Nagy. Sehen Sie das anders?
Ich sehe das ähnlich wie Nick Lüthi, also Goldgräberstimmung würde ich definitiv nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass diese neuen Angebote aus den USA, wie zum Beispiel das viel besprochene BuzzFeed, aber auch die Huffington Post, langsam sich in Richtung Europa strecken und da spürt man auch einen gewissen Druck am Horizont aufziehen, weil die werden ja über kurz oder lang, die Huffington Post hat ja schon einen deutschsprachigen Ableger gestartet, die BuzzFeed hat angekündigt, dass sie auch eine Internationalisierungsstrategie verfolgen wollen und ich könnte mir vorstellen, jetzt gerade wenn man die Pläne von Ringier anguckt, dass da auch ein bisschen so eine präventive Abwehrhaltung mitschwingt, dass man sagt, hey, wir wollen zuerst sein mit unserem Produkt und dann können wir diese Nische zuerst besetzen, bevor dann die Konkurrenz aus Übersee kommt und uns das Leben schwer macht.
Vielleicht eine ganz simple Frage für mich als Außenstehenden. Zwei neue Portale, beide suchen sehr viele Leute derzeit. Hat es überhaupt genug Manpower auf dem Schweizer Markt, um das zu decken?
Ich denke schon, zumal es viele Leute gibt, die schon lange bei einem Medium arbeiten. Ein bisschen Klimawechsel, Tapetenwechsel tut immer gut. Der Journalismus ist eine mobile Branche, man bewegt sich, es gibt nur noch wenige Redaktorinnen und Redaktoren, die ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber arbeiten. Ich denke, die neuen Angebote, die da kommen, sind willkommene Möglichkeiten, um einmal etwas Neues zu probieren. Das sieht man jetzt auch beim Projekt What's On von Hansi Voigt, dass da Leute, die schon lange beim Tagesanzeiger waren, bereit sind, die Stelle zu wechseln und eine neue Herausforderung anzunehmen.
Hat Sie das überrascht?
Dieser Wechsel, ja. Von jetzt gerade, du sprichst ja Maurice Thirier an, nehmt's mal an.
Meyer, genau.
Überrascht nicht, weil mein Eindruck ist, dass bei aufgeschlossenen Zeitgenossen, die halt wirklich auch mal nach Übersee gucken und schauen, was da journalistisch passiert, dass da teilweise auch vielleicht ein gewisser Frust aufkommt über mangelnde Beweglichkeit, sage ich jetzt mal, in den hiesigen Medienhäusern, ist natürlich schwierig, wenn man da eine große Redaktion hat, die muss laufen. Da kann man sich nicht von heute auf morgen neu erfinden. Aber wenn man da vielleicht mit einem gewissen Ehrgeiz rangeht, dann denke ich, ist es auf jeden Fall spannend, mal was komplett Neues auszuprobieren, wo noch nicht so viel definiert ist, wo man vielleicht auch mal rumspinnen kann und wilde Experimente wagen kann.
Als Sie von diesen beiden Projekten gehört haben, man kann sie ja nicht direkt miteinander vergleichen, aber welches hat Sie jetzt mehr gepackt? Was hat Sie mehr überrascht?
Ja, ganz klar, Watson von Hansi Voigt. Also hinter diesem Projekt steht ein sehr kompetenter Kopf, der bei 20 Minuten online bewiesen hat, was man mit Online-Journalismus anstellen kann. Das andere Projekt, von dem wir hier sprechen, die Ankündigung von Ringier, da weiß man ja noch ganz wenig. Also da kann man sich, oder kann ich mir zumindest noch überhaupt kein Bild machen. Deshalb ist klar, was ich faszinierender und spannender finde.
Diese Meinung würde ich auch teilen, zumal es eigentlich unmöglich ist, etwas über das Ringier-Projekt zu sagen. Da gab es ja vor allem einen Handelszeitungsartikel dazu, nicht viel mehr. Ich denke, was besonders spannend bei What's On ist Hansi Voigts wiederholte Aussage, dass man sich extrem stark auf den mobilen Kanal konzentrieren will. Alle Welt redet davon, Mobile, 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 das ist die Zukunft. Wenn ich mein Leseverhalten beobachte, dann trifft das völlig zu. Und wenn man da wirklich von null auf neu denken kann, dann eröffnet das natürlich riesige Chancen. Und die anderen, also die Legacy-Player, die althergebrachten Redaktionen müssen sich ja überlegen, wie können sie den Spagat schaffen zwischen Zeitung, Web, Tablet, Mobile und das ist natürlich eine viel größere Aufgabe, als wenn man einfach Tabula Rasa hat und auf der grünen Wiese startet und sich voll auf diesen mobilen Kanal konzentrieren kann und die anderen Sachen daraus ableitet.
Vielleicht ist das eine etwas naive Frage, die ich mir gestellt habe, aber ist es nicht so, dass man sich irgendwie auch fragen muss, woher das Geld kommt. So viel Geld ist ja nicht mehr vorhanden und online ist es offensichtlich sehr schwer, Geld zu machen.
Das ist die entscheidende Frage. Bei What's On von Hansi Voigt steckt ja der Aargauer Verleger Peter Wanner dahinter, bisher als einziger bekannter Geldgeber. Er sucht weiterhin Partner, so wie das bekannt ist aus den Medienveröffentlichungen. Eigentlich oder ursprünglich hat ja Peter Wanner angekündigt, nur mit Partnern loslegen zu wollen und nicht als Einziger mit an Bord zu sein. Da besteht ein gewisser Druck. Die Frage ist, zieht er auch alleine los? Etwas zu lancieren von Grund auf in einem neuen Markt mit internationalen Playern, also gerade dem mobilen Medienmarkt, da muss zuerst einmal ein paar Jahre Geld reingesteckt werden. Ob dieser Schnauf bei einem einzigen Investor vorhanden ist, das wage ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen jetzt mal noch zu bezweifeln.
Man hört ja auch, dass jetzt gerade bei Watson bis zu 50 Journalisten angestellt werden sollen, was natürlich ein enormer Kostenblock ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das genau dann finanziert werden soll, aber allem Einvernehmen nach hört man da, dass da ein solider Plan vorliegt. Ob der sich dann bewahrheiten und umsetzen lässt, das wird die Zukunft zeigen.
Ich habe genau aus diesem Grund mit einem Medienökonomen gesprochen, nämlich mit Manuel Pupis von der Universität Freiburg. Und ich habe ihn gefragt, ob es seiner Ansicht nach überhaupt noch Platz hat für weitere Online-Portale auf dem Schweizer Online-Markt.
Beide Portale sind ja werbefinanziert, wollen sich also über den Werbemarkt ihr Geld holen, und Studien von Mediafokus gehen davon aus, dass die klassische Online-Werbung im Vergleich mit 2012 bis 2015 um fast 20% wachsen wird. Insofern hat es im Markt natürlich schon gewisse Werbegelder, die da abgeschöpft werden können. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass 20 Minuten online, das ja bisher eines der stärksten Portale ist, vermehrt Richtung Boulevard geht und auch redaktionell geschwächt wurde. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung von What's On, dass man wie das alte 20 Minuten online ist und nicht nur Boulevard macht, sondern auch Kartenjournalismus. Und damit hat ja 20 Minuten online auch immer Gewinn gemacht. Insofern ist man sicher eine neue, harte Konkurrenz für 20 Minuten online.
Da stellt sich schon die Frage, ist der Online-Markt hier in der Schweiz so lukrativ, dass immer mehr Produkte noch ins Netz drängen wollen?
Im Online-Markt kann man dann Geld verdienen, wenn man keine Benutzergebühren verlangt, wenn man auf die Masse geht und damit genug Werbung anziehen kann. Und das ist sicher die Chance, die man hier sieht, vor allem weil künftig die Nutzung über mobile Geräte wie Smartphones und Tablets noch zunehmen dürfte. Insofern hofft man sich, dass man da ein größeres Publikum findet.
Immer wieder ist die Rede von der Kommerzialisierung des Online-Angebotes. Sowohl Ringier wie auch Hansi Voigt mit What's On schielen auf den sogenannten deutschsprachigen Raum, also nicht nur auf die Schweiz, sondern auch auf Deutschland und Österreich beispielsweise. Ist das vielleicht ein Geheimrezept?
Es ist ganz schwierig einzuschätzen, wie attraktiv ein Angebot aus der Schweiz für deutsche oder österreichische Leserinnen und Leser wird. Insofern denke ich, dass das nur möglich sein wird, wenn man auch vor Ort Redaktionen aufbaut, die dann eben auch national angepasste und regionale Inhalte liefern können.
What's On will nach eigenen Angaben in 3 bis 4 Jahren zu den größten in der Schweiz gehören, zu den größten Newsportalen online. Ähnliches hat man sich wohl bei Ringier vorgenommen. Ist das realistisch?
Es ist sicher realistisch, dass man in diesem Markt auch bestehende Angebote verdrängen kann, respektive denen Marktanteile abjagen kann. Und gerade mit 20 Minuten online, das redaktionell geschwächt wurde, wahrscheinlich auch um dem Tagesanzeiger den Aufbau einer Paywall zu erlauben, hat man eine Chance, gerade bei What's On, wenn man weiterhin das bietet, was früher 20 Minuten online geboten hat. Beim Blick am Abend und dem Ringe-Angebot ist das neue Online-Angebot, das auf Buzzfeed basiert, sicher ein logischer nächster Schritt. Der Blick am Abend hat schon bisher keinen harten Journalismus geliefert, sondern Unterhaltung und hat zweitverwertet, was man im Internet so gefunden hat. Da war auch schon von einer Studie, von einer Zeitung in 4 Stunden die Rede. Und insofern ist das genau das, was man auch online plant. Viel Entertainment, Zweitverwertung, nicht immer eine klare Trennung von Werbung und Inhalt. Und für Ringier ist das sicher der Versuch, das erfolgreiche Modell vom Blick am Abend in die mobile Online-Zukunft zu übertragen und so auch dafür zu sorgen, dass die Zeitung künftig unabhängig vom Papier wird.
Konzentrieren will man sich bei beiden Angeboten vor allem auf den Smartphone- und Tablet-Markt, also auf den Markt, mit dem es bis jetzt immer Probleme gab, diesen kommerziell zu nutzen. Haben wir jetzt etwas verpasst oder spekuliert man hier einfach auf die Zukunft und auf neue Erfindungen?
Man spekuliert sicher darauf, dass erstens mal die Anzahl der Nutzer zunehmen wird, wenn wir eben vermehrt auch unterwegs dann Websites nutzen. Zweitens wird man sicher versuchen, neben der klassischen Werbung, die über die Masse geht, auch neue Formen zu nutzen, um Geld zu verdienen. Da ist dann Data Mining zu denken, also dass man versucht, Kundendaten auszuwerten, zu verkaufen und so zu Geld zu machen. Vielleicht hat man aber auch vor, dass die Trennung von Werbung und Journalismus nicht immer ganz klar ist. Die zwei letzten Dinge sind sicher problematisch, wenn für den Leser nicht immer klar zu erkennen ist, handelt es sich jetzt um ein journalistisches Angebot oder handelt es sich um PR und Werbung, muss man das als bedenklich einstufen. Und auch beim Data Mining gibt es klare Grenzen. Da geht es um den Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer.
Zusammengefasst, Manuel Pupis, geben Sie diesen neuen Online-Portalen eine Chance?
Ich gebe denen durchaus eine Chance, ja. Bei Ringe und dem Buzzfeed-Angebot, da glaube ich, dass man tatsächlich eine logische Fortsetzung dessen hat, was man mit dem Blick am Abend begonnen hat. Einfach nicht mehr auf Zeitungspapier, sondern online. Und bei What's On hat man eine Chance, dass man die Stärken von 20 Minuten online mit neuen Ideen verbindet.
Soweit also Manuel Pupis, ist Medienwissenschaftler an der Universität Freiburg. Sie haben ihn gehört hier im Medientalk auf SRF News. Zu Gast bei mir sind Tom Nagy vom NZZ Lab und Nick Lüthi von der Medienwoche. Nun, wenn man Manuel Pupis so zuhört, muss man sagen, das klingt doch eigentlich ganz gut. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um einzusteigen.
Unbestritten, also ich denke, seine Sichtweise klingt sehr realistisch. Er sagt auch, dass das Werbepotenzial, das ist da. Der Werbemarkt wird online noch wachsen, insbesondere auch im mobilen Bereich. Er weist aber auch auf einen entscheidenden Punkt hin, nämlich die Werbeformen, die sich dem neuen Format, dem kleinen Bildschirm anpassen müssen. Wir wissen alle, Bannerwerbung, Werbeflächen auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm nervt. Da ist es einfacher, wenn man Werbung in Erscheinungsformen präsentiert, die uns vertrauter sind, sprich Text, also dass man vielleicht eine Publi-Reportage, wie das früher hieß, präsentiert, also Texte, die bezahlt sind, also eine Werbebotschaft, die daherkommt wie ein redaktioneller Artikel. Das figuriert heute unter Content-Marketing. Das sind natürlich Probleme insofern, als die Transparenz dem Leser gegenüber nicht mehr ganz gegeben ist. Was habe ich nun vor mir? Ist das ein Artikel, der entstanden ist, weil die Redaktion gefunden hat, dass es wirklich das Wichtigste vom Tag ist? Oder ist das ein Werbekunde, der eine Botschaft vermitteln will? Da sehe ich gewisse Probleme und da ist jedes Medienunternehmen gefordert, einen Entscheid zu treffen, wie weit man da geht, wofür man steht, ob man sich als unabhängiges Medium versteht oder ob man bereit ist, auch einen Teil der Unabhängigkeit aufzugeben und dafür Geld verdient.
Ich glaube, das mit den Finanzierungsformen ist wirklich eine entscheidende Frage. Das, was Nick gerade angesprochen hat, Content Marketing oder Native Advertising, auch so ein Buzzword, das da immer wieder auch im Zusammenhang mit Buzzfeed genannt wird. Ich denke, es greift zu kurz, wenn man Buzzfeed als Boulevard abtut. Also ich glaube, die überlegen sich wirklich, wie kann man Content-Erstellung auch in Zukunft finanzieren. Eben da gibt's diese Stichworte, die sagen, wir helfen den Brands, ihre Inhalte so spannend zu machen, dass sie fast so gut werden wie die Inhalte und dass die Leute dann von sich aus anfangen, diese Sachen auf sozialen Netzwerken miteinander zu teilen. Und dieser Mechanismus ist, glaube ich, auch bei ihren Inhalten entscheidend. Also es wird ja immer gesagt, Buzzfeed, Boulevard und so weiter und so fort. Ich denke, das greift auch zu kurz. Natürlich haben die mit Katzengifs angefangen, aber man sieht jetzt aktuell, dass die sich auf der Qualitätsleiter, sage ich jetzt mal, langsam, aber sehr stetig hocharbeiten. Sie haben ja letzte Woche gerade einen Pulitzer-Preisträger verpflichten können unter ihren Journalisten. Die bringen immer wieder wirklich sehr große Scoops in den USA, wo sie auch zum Teil von CNN zitiert werden müssen. Und ich denke, man kann nicht einfach sagen, wie jetzt Manuel Pupis hier gesagt hat, dass Buzzfeed die logische Fortsetzung vom Blick am Abend ist. Ich denke,
aber also da muss ich vielleicht doch noch schnell etwas einwenden. Ich bin jetzt auch nicht täglich auf Buzzfeed, aber Buzzfeed ist tatsächlich für mich so ein Portal, da lachen einem Katzen an.
Zum Großteil, ja. Aber das wird gemischt, auch mit anderen Inhalten. Und diese Mechanismen, es geht ja darum, Shareable Content herzustellen. Was bewegt die Leute auf sozialen Netzwerken? Wie können wir sie dazu bewegen, diese Inhalte auch zu teilen? Diese Mechanismen wenden sie ja nicht nur auf diesen seichten Stoff an, sondern nehmen auch relativ schwere Stoffe auf und versuchen diese nach diesen Prinzipien zu verarbeiten. Ein anderes Beispiel, was auch sehr erfolgreich ist in den letzten Jahren, ist Upworthy von Eli Pariser. Er ist Autor des Buches The Filter Bubble, das auch hier für große Diskussionen gesorgt hat. Und was er macht, ist, dass er diese Sharing-Mechanismen auf wirklich ernsthafte Themen anwenden will und damit eigentlich die Leute auf diesen sozialen Netzwerken erreichen will. Und der Erfolg gibt ihm bisher recht.
Ich glaube, die Kunst ist, dass man ein Gesamtpaket anbietet. Man kann das auch mit einer SRG vergleichen. Also es gibt Glanz und Gloria und es gibt die Rundschau. Also das sind auch ganz verschiedene Formate. Das eine ist Unterhaltung, das andere ist investigative Recherche und funktioniert unter der gleichen Dachmarke. Also BuzzFeed ist ja auch so, da hat es einerseits die berühmten Katzenbilder und eben auch lange Reportagen, die man eine halbe Stunde lesen kann und wirklich Bescheid weiß, worum es geht danach. Also ich würde das auch nicht so pauschalisieren, wie das jetzt in der Diskussion oft gemacht wird. Die Frage ist, wenn Ringje sich an diesem Buzzfeed orientieren will, ob sie dann den ganzen Weg gehen, also ob sie auch in Journalismus investieren und auch dieses Gesamtpaket anbieten, nämlich Unterhaltung für zwischendurch, also die ehemalige Raucherpause, es rauchen immer weniger Leute, dafür sitzt man vor dem Bildschirm und guckt, was man innerhalb von 5 Minuten so findet im Netz. Das sind diese Katzenbilder und diese Listen mit den 10 denkwürdigsten Momenten sind sehr gute, kurze Unterhaltung, aber eben am Abend will man dann etwas Längeres lesen und ich zweifle daran, ob Ringje nur mal BuzzFeed als Name in die Runde geworfen hat, um Aufsehen zu regen. Auch wir sprechen jetzt über dieses Projekt nicht zuletzt, weil dieser Name gefallen ist. Letztlich denke ich eher, wie es Manuel Puppis gesagt hat, es geht darum, den Blick am Abend digital zu verlängern. Bis jetzt gibt es den Blick am Abend im Netz nicht als Marke. Es existiert nur blick.ch und ein E-Paper vom Blick am Abend. Also insofern könnte es sein, dass man diese populäre Marke von Blick am Abend endlich ins Netz verlängert und quasi ein Manko aufhebt und diesen Einheitsbrei, der auf blick.ch zusammenkommt, dass man das wieder aufschnürt und diese starke Marke Blick am Abend auch online sichtbar macht.
Um nochmals auf diese Mischung zurückzukommen, die Nick vorhin angesprochen hat und auch Manuel Puppis, er hat ja gesagt, früher war 20 Minuten online, da haben wirklich seichte Themen neben harten Recherchen gelebt. Und ich finde, das Modell ist eigentlich viel eher mit BuzzFeed vergleichbar als jetzt Blick am Abend. Und von daher würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, dass eher What's On so wird, wie BuzzFeed in seiner DNA ist. Und Blick am Abend und BuzzFeed finde ich jetzt nicht so extrem kompatibel. Aber es ist eben genau die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Will man da auch vielleicht Schritte auf der Qualitätsleiter nach oben machen?
Ich habe genau deshalb mit Hansi Voigt gesprochen. Er ist ja der Initiator und federführend bei diesem Projekt What's On. Ich habe Hansi Voigt gefragt, was What's On denn nun sein möchte und ob eine Überschneidung mit 20minuten.ch unvermeidlich sei.
Also eine Überschneidung mit 20 Minuten, das kann man ja gar nicht vermeiden, weil so viele Leute inzwischen 20 Minuten auch vor allem online nutzen. Von 20 Minuten online kann man sehr viel lernen. Ich glaube aber einfach, der größte Unterschied von What's On ist, wir müssen und wir werden nichts drucken. Das heißt, wir können Geschichten auch ganz anders erzählen. Und das ist eine Reise, die wir auch irgendwie in der journalistischen Entwicklung gehen wollen und werden, wo vielleicht mehr über Bilder oder mehr über die ganze Interaktion mit den Usern Themen bereitgestellt, bearbeitet und interpretiert werden. Außerdem ein großer Unterschied, glaube ich, zu 20 Minuten wird auch bestehen, dass wir durchaus auch Einordnungen liefern können und wollen. Also nicht einfach nur Kürzestmeldungen, sondern zum Teil auch umfassende Themenvertiefung.
Das bedeutet aber, man ist auch offen gegenüber anderen Informationsquellen, Blogs, Newsfeeds, egal was hier ist, man ist offen.
Selbstverständlich, ich glaube, es heißt nicht umsonst Internet. Also ich glaube, in vielen bisherigen Portalen wird der Fehler gemacht, dass man, wenn man mal einen Leser bei sich hat, dann will man den nie rauslassen. Und ich glaube, das Internet reinzulassen und zu kuratieren ist eine der wichtigsten journalistischen Aufgaben, weil wir haben nicht zu wenig Informationen, wir haben zu viel. Und es ist eine journalistische Aufgabe, hier auf das Besondere hinzuweisen und das Durchschnittliche vielleicht eher wegzulassen.
Viele Verleger in der Schweiz beklagen, dass die Online-Portale nicht genug Gewinn abwerfen. Nun wollen sie mit einem reinen Online-Portal eben genau dies schaffen. Ist logisch, sie geben sich natürlich selbst gute Chancen. Die Frage ist, warum?
Ja, die Frage ist immer, was heißt nicht genug Gewinn abwerfen? Ich bin bei 20 Minuten Online immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, ja, Online macht keinen Gewinn und wie soll das funktionieren? Und ich habe einfach immer nur die Erfahrung gemacht, dass man online durchaus gute Gewinne erwirtschaften kann. Das war immer profitabel. Und ich glaube, Online-Portale erwirtschaften nicht genug Gewinn, um die gesamte, um den gesamten Strukturwandel im Print aufzufangen innerhalb der Verlagshäuser. Aber sie verdienen durchaus, wenn sie genügend Aufmerksamkeit bekommen, genug Geld, um sich selber zu tragen.
Wir haben 20-Minuten-Punkt sehr angeschnitten. Das dürfte eine der Hauptkonkurrenten sein. Wo sehen Sie die Konkurrenz sonst noch?
Ja, also es sind einfach die bestehenden großen Newsportale in der Schweiz, aber ich glaube auch, wir werden natürlich andere Erzählformen auch suchen müssen, dass wir überhaupt in die Beachtungsströme der Menschen hineinkommen. Und ich glaube zum Beispiel, die größte Konkurrenz für alle Newsportale ist die Aufmerksamkeit, die die Leute in ihrem eigenen Bekanntenkreis verbringen. Zum Beispiel, wie kommt man zu WhatsApp oder wie werden Inhalte über Facebook etc. Verteilt? Und das sind eigentlich die Aufgaben, die man eigentlich nicht direkt als Konkurrenz betrachten kann, aber die Frage ist, wie kommen wir in diese Vertriebsströme rein? Und das funktioniert einfach nicht mehr ganz so einfach wie früher, wo meine Zeitung als einzige Newsquelle in meinem Briefkasten gelandet ist. Wir haben sehr viele Inhaltsquellen und wir müssen die sein, die einerseits, wo die Leute dazukommen, wenn sie das möchten, aber wir gehen auch auf die Leute zu und über die Inhalte, die zu ihnen geschickt werden. Und da steht man natürlich mit diversen Angeboten in Konkurrenz. Ja, das muss man annehmen.
Derzeit machen Sie ja vor allem Schlagzeilen, indem Sie etablierte Journalisten abwerben und auch abwerben können. Wie sieht es aus mit der Finanzierung? Ist die nun solide, gesichert und das auf Jahre hinaus?
Also auf Jahre hinaus, das würde ich so eigentlich nicht sagen. Also das ist solide gesichert. Wir haben einen Business Case, der uns die Möglichkeiten lässt, also langfristig zu planen. Aber wenn wir natürlich vollkommen daneben liegen, dann kann man von niemandem erwarten, dass er unendlich viel Geld verbrennt. Also wir sind natürlich verdammt dazu, kommerziellen Erfolg zu haben, aber auch Erfolg im Lesermarkt. Aber das muss ich sagen, das finde ich eigentlich selbstverständlich. Und alle Leute wissen, dass wir uns hier einfach eine Reise einlassen, die sehr interessant ist, aber bestimmt auch gewisse wirtschaftliche Risiken birgt. Es wäre vollkommen unlauter, vor allem den Mitarbeitern gegenüber, das zu verschweigen. Aber das ist sich jeder bewusst.
Soweit also Hansi Voigt, der ist der designierte Chef des neuen Newsportals What's On, gehört hier im Medientalk auf SRF News. Hansi Voigt gibt sich also sehr bedeckt, aber ich glaube, wir können sagen, auch er kann die Welt ja nicht neu erfinden, oder?
Er kann die Welt nicht neu erfinden, aber ich denke, gerade wenn der Fokus vor allem auf der mobilen Nutzung ist und er hat ja verschiedentlich angesprochen, mit neuen Formaten, neuen Erzählweisen präsent sein zu wollen, dann kann er schon Akzente setzen, wie man sie bisher noch nicht gesehen hat, was ich bisher kenne von den schweizerischen Medien, was auf dem Mobiltelefon zu sehen ist, halte ich nicht für besonders innovativ. Das sind die bekannten Formate, Text, Bild, Bildstrecken, ein bisschen Video, aber gerade die aufwendigen Formate, wie sie eine New York Times praktiziert, wie zum Teil die NZZ schon damit experimentiert hat, multimediale Online-Reportagen mit der Verschränkung verschiedener Erzählebenen, da denke ich, gibt es auch auf dem Mobiltelefon Potenzial und ich denke, was Hansi Voigt angesprochen hat, könnte in diese Richtung gehen.
Und was in diesem Zusammenhang natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass er völlig ballastfrei darauf losgehen kann und nicht Rücksicht nehmen muss, auch in der Kostenstruktur auf irgendwelche Altlasten, jetzt in Anführungszeichen mal gesagt, ist natürlich sehr befreiend. Gleichzeitig fehlt ihm aber auch eine gewisse Basis. Also ich denke, neu erfinden komplett natürlich nicht, aber er hat natürlich sehr viel mehr Spielraum um sich zu bewegen in so einer ungewissen Welt als alle angestammten Player. Und wenn man sich auch wieder die Entwicklung in den USA anguckt, da hat es ja mittlerweile verschiedene Digital-Only Player, wie zum Beispiel Quartz oder die ganze Vox Media Gruppe, die verschiedene so Nischenblogs, aber in der großen Masse betreibt, die da durchaus neue Erfindungen an den Start bringen und damit sehr, sehr große Erfolge feiern.
Die größte Herausforderung wird sicher, sich gegen die mächtige Konkurrenz zu behaupten. Also wenn man sich umhört bei den Platzhirschen, also bei Tamedia oder Ringier, hört man auch, dass man Watson kaputt machen wolle, wenn der sich zu etablieren beginne. Also da ist bereits so eine gewisse Kampfrhetorik da. Also man fürchtet Watson offenbar schon jetzt. Aber das stimmt natürlich schon. Wenn die Großen zusammenspannen und finden, wir wollen den nicht groß werden lassen, dann können sie das mit Dumpingpreisen, mit neuen Werbeformen. Also auf dem kommerziellen Markt wird es Watson sehr schwer haben. Das ist meine bescheidene Prognose.
SRF 4 News, Medientalk.
Damit sind wir am Ende des heutigen Medientalks. Hier auf SRF News zu Gast waren Tom Nagy, er arbeitet für das NZZ Lab, und Nick Lüthi, er ist Redaktionsleiter der Medienwoche. Weitere Informationen zum Medientalk finden Sie natürlich online auf srf4news.ch.